möchte mich einmal im Voraus bedanken bei meinem Mitstreiter an der Orgel, bei Helmut. Vielen Dank, dass du eingesprungen bist, Helmut, wenn das auch alles ein bisschen plötzlich kam und so weiter. Denn eigentlich hätte ich heute Morgen den Orgeldienst gehabt und dann rief irgendwann jemand aus der Gemeindeleitung an und sagt, wir brauchen jemanden, wir haben keinen, wir haben uns versehen bei unserem Termin mit der Gemeindeleitungsklausur. Das ist zwar schon 2-3 Wochen her, aber bevor man das dann alles so auf die Reihe bekommt und dann realisiert hat, dass man vielleicht noch andere Dienste hat. Also von daher herzlichen Dank dafür. Ich möchte heute Morgen über die Zeit zum Handeln sprechen, über die Konsequenzen in unserem Leben, über das Leben in der Gegenwart Gottes, in seiner Realität. Am letzten Sonntag, da haben wir den Ewigkeitssonntag gefeiert. Michael Burg hatte die Predigt überschrieben mit die Herrlichkeit des Himmels. Und er hat uns mit hineingenommen in die Sicht Gottes über unser gesamtes Leben, das für uns hier auf der Erde beginnt, aber eben in Ewigkeit nicht endet. Ganz wesentlich dabei ist, dass Jesus Christus die Tür zu diesem ewigen Heil ist. Er selber sagt in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer sterben. Deswegen sagte ich gerade, unser Leben, das hier auf der Erde beginnt und in Ewigkeit nicht endet. Die Frage an uns Menschen allgemein, an uns heute Morgen hier, ist, ob wir diese Aussage glauben können. Ob wir diese Aussage für unser Leben als verbindlich, als feste Größe betrachten. Es ist uns schnell klar, dass die Antwort auf diese Frage nur wir selbst geben können. Die Antwort kann kein anderer für mich geben. Ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, aber C.S. Lewis ist diese Frage ganz pragmatisch angegangen. Denn er sagte sinngemäß, was vergebe ich mir eigentlich, wenn es einen Gott gibt und Jesus Christus sein Sohn ist, der für mich gestorben und auferstanden ist und ich damit für die Ewigkeit gerüstet bin, was vergebe ich mir, an ihn zu glauben, wenn ich nicht an ihn glaube und es gibt ihn? Dann ist es kein erstrebenswertes ewiges Leben, was ich führen werde. Wenn ich aber an ihn glaube und es gibt ihn nicht, dann macht das nichts. Aber wenn ich an ihn glaube und es gibt ihn, dann werde ich in Ewigkeit bei ihm sein. Also eigentlich eine ganz logische Folge seiner Gedanken dazu. Am letzten Sonntag empfand ich es bei dieser Predigt sehr hilfreich, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten einmal ganz klar erläutert zu bekommen. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch auch so gegangen. Um mir dann selbst die Frage zu stellen, was denn die Aussicht auf das ewige Leben bei Gott für eine Konsequenz für mein Leben hier auf der Erde hat. Ja, hat es überhaupt eine Konsequenz, außer dass ich jeden Sonntag in den Gottesdienst gehe, dass ich vielleicht lieb und nett zu meinen Mitmenschen bin, vielleicht noch mal weniger lieb und nett. Ich finde, dass es eine logische, aber auch schmerzvolle Frage ist. Logisch eigentlich für mich, weil jede Entscheidung, die wir für unser Leben treffen, eine Konsequenz hat. Wenn ich mir ein Auto kaufen möchte, dann hat es die Konsequenz, dass ich dafür bezahlen muss. Das wiederum hat zur Folge, dass ich dafür sparen muss, weil ich zu den Menschen gehöre, die das nicht in der Portokasse liegen haben. Das hat zur Folge, dass ich überlegen muss, wie viel und wie lange ich für ein Auto sparen möchte und das wiederum hat eine Konsequenz beim Fahrzeugpreis und auch bei der Ausstattung, wir kennen das alle. Also irgendwo, es bedingt sich, das eine bedingt das andere. Aber nicht natürlich nur der Autokauf, sondern auch andere Entscheidungen haben Konsequenzen. Wenn wir uns als Paar trauen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann hat es die Konsequenz, für den anderen da zu sein. Zu ihm zu stehen in allen schönen und auch weniger schönen und schwierigen Situationen des Lebens. Und dann hat das auch die Konsequenz, leider für einen der Partner irgendwann einmal loslassen zu müssen, wenn der andere vor mir stirbt. Diese Konsequenz ist nicht einfach, aber sie gehört für uns zum Leben dazu. Wenn ich mich also darauf einlasse, dass ich ein ewiges Leben bei Gott habe, dann wird auch das eine Konsequenz haben. Und nicht nur eine, sondern mit Sicherheit mehrere. Hier wurden vor 2 Wochen mehrere Menschen aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus getauft. Ich war leider in der Gemeindestunde nicht da, wo sie Zeugnis gegeben haben, aber mir wurde berichtet, dass eine von euch sinngemäß gesagt hat, dass die Taufe für sie einfach die Konsequenz der Entscheidung für Christus gewesen sei. In Matthäus 28 sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Jünger, das sind die Menschen, die bereit sind, Christus nachzufolgen. Also alle Christen. Dann geht es weiter und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das war die Konsequenz, die der Täufling an dieser Stelle getroffen hat. Zu sich gesagt hat, ich bin bereit, Jesus nachzufolgen, also lasse ich mich taufen. Aber wie gesagt, das wird nicht die einzige Konsequenz bleiben. Denn wenn ich bei dem Bibelvers bleibe, dann geht das weiter. Und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Das heißt, mit der Taufe, wie wir ja auch immer wieder betonen, ist nicht alles beendet, sondern damit beginnt das Leben mit Christus erst. Wir sollen als seine Jünger lernen, alles zu halten, was er uns geboten hat. Und dann dieses Gelernte auch als seine Jünger, zu denen spricht Jesus ja immerhin hier, weiterzugeben. Auch hier sozusagen also ein steter Kreislauf. Das ist für mich die logische Frage. Und jetzt die schmerzvolle. Schmerzvoll, ich gehe nochmal zu der Frage zurück, denn ich denke, das war die Frage danach, welche Aussicht das Leben, das ewige Leben bei Gott für eine Konsequenz hier auf der Erde hat. Und das ist eine schmerzvolle Frage, weil ich mir nämlich damit meine eigene Unzulänglichkeit, mein Versagen, mein Schönreden, meine Ausflüchte bewusst machen muss. Weil ich daran erinnert werde, bei dieser Frage, wo ich handeln wollte, es aber nicht getan habe. Wo ich reden wollte, um einen anderen Hoffnung, Mut zuzusprechen, aber mein Mund stumm geblieben ist. Wo ich vielleicht helfen wollte, aber mich auf die Hilfe anderer verlassen habe und die Hilfe selbst schuldig geblieben bin. Wer von uns kennt nicht den Impuls, etwas Gutes tun zu wollen? Wir stellen uns das bestimmt in unseren Träumen immer mal wieder sehr schön vor, oder? Kennt jeder von uns. Jemanden im Krankenhaus oder ein Altenheim zu besuchen, der kaum Freunde hat. Die Möglichkeit haben, zum Beispiel jemandem Geld zu schenken, von dessen tragischen Schicksal ich weiß. Mit einem Arbeitskollegen oder einem Nachbarn über Jesus zu reden. Jemandem eine ermutigende Karte zu schicken, der ein bisschen Aufmunterung nötig hat. Und sicher kennen auch einige die Situation, dass jemand, der uns nahesteht, uns bittet, für ihn zu beten. Natürlich sagen wir, das machen wir, gerne. Und eigentlich würden wir es auch an Ort und Stelle sofort tun, aber wir tun es nicht sofort. Und später denken wir nicht mehr dran. Vielleicht kennen wir die plötzliche Eingebung, dass wir auf jemanden zugehen wollen, ihn begrüßen wollen. Vielleicht der dort vorne im Foyer steht und neu ist und sich umschaut. Wir kennen diese Impulse, dass wir uns aufmachen sollten, die Beine in die Hände nehmen oder den Mund aufmachen. Und manchmal gehen wir ihnen auch nach. Doch wenn ich für mich selber schaue, dann muss ich sagen, wahrscheinlich ist das eher der geringere Teil, wo ich diesen Impulsen nachgehe. Warum? Warum ist das eigentlich so? Ich zitiere aus der Predigt vom letzten Sonntag. Über Leben und Tod entscheidet daher die Frage, ob ich an ihn, an Jesus Christus glaube. Im Sinne seiner Selbstaussage, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Paulus weist fröhlich darauf hin, dass es zum Grübeln und Fürchten keinen Grund gibt, weder über die, die als Gläubige schon von uns gegangen sind, noch über uns, die wir diesen Weg des Christen noch vor uns haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenführen. 1. Thessalonicher 4. Jesus ist gestorben und auferstanden und in dieser Heilstat gründet unsere Hoffnung. Und diese Aussage in der Predigt brachte mich auf eine, wie ich finde, der wesentlichen Fragen in der Kirchengeschichte, nämlich die erste Frage im Heidelberger Katechismus. Die Frage lautet, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das, finde ich, ist eine der zentralen Fragen. Auf was verlasse ich mich eigentlich? Meine Eingangsfrage. Was erkenne ich eigentlich als verbindliche Größe in meinem Leben an? Worauf kann ich bauen? Die Antwort, die im Katechismus gegeben wird auf diese Frage, ist, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und so bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir wirklich alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum versichert er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens und macht mich von Herzen willig und bereit, ihm hinfortzuleben. Das ist die Antwort auf die Frage, was ist denn mein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann geht es natürlich weiter. Der Katechismus hat eine Unmenge Anzahl an Fragen. Ich weiß gar nicht, vielleicht mussten einige von euch die ersten 10 Fragen und die Antworten dazu irgendwann mal auswendig lernen. In der zweiten Frage, die danach folgt, wird dann gefragt, wie viele Dinge muss ich eigentlich wissen, damit ich diesem Trost, von dem wir gerade gehört haben, selig leben und sterben kann. Ich gebe zu, ein bisschen altmodische Wendung vielleicht, Redewendung oder altmodische Worte, wenn wir das so hören, im Zusammenhang. Aber die Frage ist, wie viele Dinge muss ich eigentlich wissen? Es sind 3. Ich muss wissen, wie groß meine Sünde ist. Das ist für uns die Sündenerkenntnis. 2. Ich muss wissen, wie ich von dieser Sünde erlöst werde. Das ist die Sündenvergebung. So weit kommen wir meistens. Und das dritte ist, ich muss wissen, wie ich Gott für diese Erlösung dankbar sein soll. Es geht also nicht darum, um ein Eifern, sich die Seligkeit durch Taten erkaufen zu können, sondern es geht darum, wie ich mit Christus hier auf der Erde bereits leben soll. Denn Christus ist nicht nur unser einziger Trost, sondern auch unsere Kraft, unsere Freude, unser Friede und unsere Hoffnung. Ich glaube, das ist etwas, was ich so pauschal sagen kann, was für die meisten von uns gilt. Christus, nicht nur unser einziger Trost, sondern Kraft, Freude, Friede und Hoffnung. Ich würde gerne ein Lied mit euch singen, in dem dieses zum Ausdruck kommt. Meine Hoffnung und meine Freude. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Meine Hoffnung und meine Freude. Wir befinden uns heute im Advent. Advent, lateinisch Adventus, heißt Ankunft. Wir wissen das alle und haben sicherlich schon unzählig dazu gehört und jeder überlegt, was kann man denn zum Advent überhaupt sagen? Also eigentlich heißt das Adventus Domini und steht für die Ankunft des Herrn. Das bezeichnet die Jahreszeit, in der wir uns als Christen auf das Fest der Geburt Jesu von Nazareth auf Weihnachten vorbereiten. So Wikipedia im Internet. Die Christen gedenken der Geburt Jesu und feiern sie als Menschwerdung Gottes. Zugleich erinnert der Advent daran, dass Christen das zweite Kommen Jesu Christi erwarten sollen. Mit dem ersten Adventssonntag beginnt auch das neue Kirchenjahr. Soweit einmal das kurze Zitat. Eigentlich kommt der Begriff Advent aus dem griechischen Epiphania und das bedeutet Erscheinung, also noch ein wenig mehr als nur Ankunft eines Herrn. Es erscheint der Herr, damit meinte man dann früher, es erscheint der König, ein Höhergestellter, ein Oberer, ein Kaiser. Aber im Römischen Reich bezeichnet das auch die Ankunft der Gottheit im Tempel. Und das fanden die ersten Christen wohl so gut, das Bild dafür, dass sie gesagt haben, das möchten wir auch nutzen. Ich habe festgestellt dann, als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, dass wir eigentlich Advent nicht so feiern, wie es die Christen früher gefeiert haben. Zumindest in den letzten Jahrhunderten nicht. Denn die Adventszeit war eine Fastenzeit. Also nichts mit Marzipankartoffeln und sonstigen leckeren Dingen, ja, Zuckerkränzen und so weiter, sondern es war tatsächlich die Zeit der Vorbereitung im Fasten auf die Wiederkunft des Herrn. Und ursprünglich waren es 6 Adventssonntage, irgendwann sind dann 4 draus geworden. In einigen Kirchen werden noch 6 Adventssonntage auch gefeiert. Die 4, die wir kennen, die stehen symbolisch für die 4 Jahrtausende seit Erschaffung der Welt bis zur Ankunft Jesu Christi vor 2000 Jahren in dieser Welt. Advent, Christus kommt. Wir wissen von seiner Geburt, von seinem Sterben, von seiner Auferstehung, der Himmelfahrt. Und wir nennen diesen ganzen Zyklus Kirchenjahr. Und dieses Kirchenjahr, das endet mit dem Ewigkeitssonntag, letzten Sonntag, den wir gefeiert haben, und beginnt heute mit dem ersten Advent. Nun, wir feiern es schon bereits zum fast 2000. Mal. Also eigentlich ein alter Hut, wenn man das mit unseren eigenen Geburtstagen vergleicht. Da haben wir wesentlich weniger auf dem Puckel. Und doch feiern wir das jedes Jahr neu. Jedes Jahr aufs Neue wird die Ankunft Jesu Christi in dieser Welt gefeiert. Wie bereiten wir uns eigentlich auf dieses Kommen vor? Gibt es etwas Neues für uns in dieser Zeit? Ich habe euch ein paar Urlaubsfotos mitgebracht. Vielleicht können wir da mal hineinschauen. Ihr kennt das ja, man ist bei Freunden eingeladen und dann sagt der irgendwann, oh, ich habe auch noch ein paar Dia oder ein paar Fotos. Ist heute alles ein bisschen moderner vom letzten Urlaub. Ich möchte euch mal was zeigen. Georg guckt ganz gespannt hin und erkennt, das ist der Sonnenuntergang auf La Palma. Und wenn wir, genau, wenn wir da so ein bisschen durchschauen, dann sehen wir, es ist immer ein leicht anderes Bild, aber wir sehen immer irgendwo, die Sonne geht unter, da liegt das Meer, ab und zu ist es ein bisschen rot, wir sehen ein paar Palmen und eigentlich ist dieser Sonnenuntergang jeden Abend der gleiche. Also wir könnten uns wahrscheinlich hinstellen und Wir haben das gemacht im Urlaub, im Übrigen 2 Wochen lang. Wir haben jeden Abend den Sonnenuntergang fotografiert. Und wenn man denkt, ich kann die Kamera an eine Stelle stellen und mache da morgen wieder ein Foto, es sieht tatsächlich immer ein bisschen anders aus. Aber der Platz, an dem man aufgenommen hat, der ist immer der gleiche. Also gibt es an diesem Untergang etwas Neues, wenn es sich immer wiederholt? Ich finde wohl. Denn jeden Abend ging für uns die Sonne neu unter. Auch wenn das nach 2 Wochen ziemlich langweilig wird, kann ich euch sagen. Wenn man dann die Sonne untergehen sieht, irgendwann sagt man sich, ja, ich weiß jetzt, wie das aussieht. Obwohl, das ist ja unsere Perspektive. Denn wir wissen ja, dass es eigentlich gar kein Sonnenuntergang ist. Ne? Die Erde dreht sich um die Sonne. Also dürfen wir nicht sagen, die Sonne ist untergegangen, sondern wir müssen sagen, dass sich die Erde von der Sonne einfach weggedreht hat. Doch, das ist nicht wesentlich. Viel wichtiger ist, dass der Sonnenuntergang für uns einen Tag beendet und wir wissen, morgen beginnt ein neuer Tag. Ein neuer Tag, an dem wir Christus begegnen können. Christus kommt in unser Leben hinein. Das ist das, was wir im Advent feiern. Wir können zwar sagen, dass seine Geburt 2000 Jahre her ist, aber wir feiern Weihnachten trotzdem. Warum? Weil es Tradition ist, weil unsere Urgroßeltern, Großeltern, unsere Eltern das so gefeiert haben. Warum halten wir an Weihnachten fest? Und vor allen Dingen die Frage, warum feiern die Menschen, die Weihnachten, die Christus nicht kennen, Weihnachten? Dazu gab es vor 3 Jahren eine interessante Umfrage. Es wurde nämlich gefragt, was verbindet ihr mit Weihnachten? Ich weiß, das könnt ihr nicht lesen, das ist viel zu klein. Ne? Wichtig ist nur, wenn ihr jetzt einmal schaut, diese Balken oben, da steht dann irgendwo 79%, wenn ich das richtig lesen kann. Mal gucken, ja, um die 79% und das geht runter auf 3-4%. Und an erster Stelle, was verbindet ihr mit Weihnachten, steht Tannenbaum. Und man hat nicht Kinder gefragt, man hat Erwachsene ab 16 Jahren gefragt bei der Umfrage. Also, was verbindet ihr mit Weihnachten? Tannenbaum. An zweiter Stelle auch die typische Antwort von Kindern eigentlich, Geschenke. Und wir können jetzt so weitermachen. Ja? Zeit mit der Familie, viel gutes Essen, Gemütlichkeit. Das nächste kann ich gar nicht lesen, aber da steht irgendwie Geschichten. Also offensichtlich schöne Geschichten. Ja? Besuche. Und so weiter und so weiter. Und wenn ihr von oben runter guckt und den 12. Balken euch anschaut, dann steht dort Geburt Jesu Christi. Mit gut der halben Prozentzahl wie der Tannenbaum. Ja, warum feiern Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, eigentlich Weihnachten? Zumindest da haben wir einen Teil der Antwort, offensichtlich, weil sie den Tannenbaum so schön finden. Ich kann es mir nicht anders erklären. Haben wir eigentlich eine Aufgabe als Christen, die jetzt mit dem Advent beginnt? Das ist meine Frage. Wo wird eigentlich unser Glaube sichtbar? Und was bedeutet es, Christus im Alltag zu folgen? Ich habe mich dafür entschieden, dass die Adventszeit eine gute Zeit ist, wieder neu zu starten, eine gute Startgelegenheit. Ein neues Kirchenjahr beginnt. Und vielleicht können wir ja dieses neue Kirchenjahr so jeder ganz persönlich für sich unter ein Motto stellen. Das machen wir ja immer so mit dem neuen Kalenderjahr, aber warum sollen wir eigentlich warten, wenn wir jetzt uns auf die Ankunft Jesu Christi in dieser Welt freuen, wenn wir das jetzt feiern. Am letzten Sonntag wurden wir dazu aufgerufen, als Kinder Gottes in der bereits bestehenden himmlischen Realität zu leben. Nicht ein mittelmäßiges, langweiliges, ereignisloses Christsein zu leben, sondern uns ganz nach Christus auszustrecken. Gebt euch Jesus ganz hin, lebt in der Kraft des Heiligen Geistes, gebt dem Geist Raum und ihr werdet erleben, wie der Himmel schon sein Angeld an euch auszahlt und eure Sehnsucht zum Herrn und zu seiner Gegenwart hinwächst. Das haben wir übrigens vorhin gesungen. Der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Ich finde, das stimmt, weil wir nämlich die Gegenwart Gottes schon hier erleben dürfen und nicht darauf warten müssen, dass es irgendwann beginnt. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet aber euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht 2 Sperlinge für 1 Groschen, und dennoch fällt keiner zur Erde ohne euren Vater. Nun aber sind eure Haare auf eurem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. Wenn du mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Matthäus 10 war das. Mein Aufruf ist, lasst uns zu unseren Überzeugungen, zu der einen festen Größe in unserem Leben stehen. Denken wir nochmal an die Impulse, die ich vorhin nannte, die uns antreiben, Gutes zu tun. Warum gehe ich ihnen nicht häufiger nach, war meine Frage. Vielleicht ist die Antwort ganz einfach, weil eine innere Stimme, die wir Vernunft nennen, ebenfalls zu uns spricht. Du kannst nicht jeder Person helfen, die ein Problem hat. Ah, du wirst zu spät zu deiner Verabredung kommen. Da kannst du dich nicht drum kümmern. Ja? Wenn du dich auf diese Person einlässt, die will bestimmt einen Freund. Und dann hängst du damit. Und es gibt schon so viele andere, bei denen das vergeblich war. Ach, wird schon andere geben, die helfen. Das ist heute nicht meine Sache. Die Stimme der Vernunft, die mir hilft, törichten Dingen nicht nachzugehen, mich nicht zu blamieren, nicht ausgenutzt zu werden, mir nicht selbst zu schaden. Wenn wir dieser Stimme der Vernunft nachgehen, abwägen, wie dieser Impuls war und was die Vernunft dazu sagt, dann verschwindet der Impuls. Das Leben geht dann weiter. Gemütlich, vorhersehbar. Ja, es gehört schon Mut dazu, diesem Impuls zu folgen. Ich möchte ihn mal den Impuls des Herzens nennen. Doch nur wenn wir das tun, werden wir Überraschendes erleben. Ich erinnere mich an das Zeugnis eines nicht mehr ganz so jungen Mannes hier vor etlichen Jahren, der hier vorne stand. Er erzählte, ich hoffe, dass ich das ganz kurz so zusammengefasst kriege, wie Christus ihn gefunden hat. Nicht er Christus, sondern Christus ihn. An einem Abend, als er aus dem Fenster schaute, fuhr ein Krankenwagen auf der Straße vorbei. Und an diesem Krankenwagen erkannte er ein großes Kreuz. Und ihm ging auf, dass es ein solches Kreuz war, an dem Jesus Christus für ihn gestorben ist. Das war die Wende in seinem Leben. Von seinem irdischen Leben hat er nicht mehr viele Jahre gehabt, denn er war schwer krank oder wurde schwer krank, nur wenige Jahre, nachdem er sich zu Christus bekannt hat. Aber dieser Impuls in seinem Herzen, das war die Gottes Stimme, die zu ihm sprach. Und dieser Impuls, diesem Eindruck nachzugehen, hat ihm, würden wir sagen, sein ewiges Leben gerettet. Wahrscheinlich. Die Stimme der Vernunft hätte nämlich gesagt, dass viele Krankenwagen mit einem Kreuz durch die Straßen Emmens fahren und es nur ein Symbol ist. Aber für ihn war es das Symbol der Rettung. Zu dieser einen festen Größe in unserem Leben zu stehen, bedeutet vor allem, uns dazu zu bekennen. Und das ist nicht nur das Zeugnis mit dem Mund, das Bekennen, sondern auch und vor allem mit dem Herzen, aus welchem nämlich die Tat kommt. Über diese Problematik können wir ganz viel im Neuen Testament lesen. Denn als Christen sollen wir an unserem rechtschaffenen, einwandfreien, vorbildlichen Leben erkannt werden. Wirklich ein hoher Anspruch, wenn ich diese Ansprüche mit der Vernunft abwäge. Nach ihren Handlungen dürft ihr euch nicht ausrichten, denn sie tun nicht, was sie sagen. Nicht meine Worte an euch, sondern Jesu Worte in Matthäus 23 über die Schriftgelehrten und Pharisäer. Nach ihren Handlungen, sagt er, dürft ihr euch nicht richten, denn sie tun nicht, was sie sagen. Vorher sagt er allerdings zu ihnen auch, hört auf das, was sie euch sagen und handelt danach. Und dann kommt der Vers, aber geht nicht nach ihren Handlungen, denn sie setzen das nicht um. Es sieht so aus, dass das Zeugnis mit dem Leben, mit dem Herzen einen genauso wichtigen Platz hat wie das Bekenntnis mit dem Mund. Wenn du mich bekennst vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Haben wir gerade gehört. Wir müssen aber keine Angst haben, Zeugnis zu geben und Zeugnis zu sein. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters, spricht Christus uns zu. Warum sollten wir eigentlich im Alltag noch Angst haben, uns zu blamieren, wenn wir uns zu ihm bekennen? Wenn wir anderen anbieten, für sie zu beten und nicht nur an sie zu denken. Wenn wir dort helfen, wo wir Not sehen und sagen, warum wir das tun, weil Christus uns liebt. Mich und meinen Gegenüber genauso. Es gibt viele Möglichkeiten, die ich gerade so ein bisschen aufgezählt habe, was uns abhält davon, diesen Auftrag wahrzunehmen, was uns hindert. Aber ich finde, dass all die Gedanken, die ich gerade zusammengefasst habe, auf zwei Aufträge hinauslaufen, die wir haben. Wir sollen Zeugnis geben und das heißt mit dem Mund bekennen. Und wir sollen Zeugnis sein und das bedeutet, mit dem Herzen, aus dem die Tat kommt, leben. Und um das zu tun, müssen wir nicht warten, bis ein neues Jahr beginnt und wir tolle Vorsätze an Silvester fassen. Damit müssen wir loslegen in einer Jahreszeit, in der sich alle Menschen auf das Weihnachtsfest vorbereiten, auf die Ankunft Gottes in seinem Sohn Jesus Christus in dieser Welt. Das müssen wir, weil wir an der Statistik gesehen haben, dass die meisten Menschen mit Weihnachten nicht die Ankunft Jesu Christi in unserer Welt verbinden, sondern den Tannenbaum, die Gemütlichkeit und tolle Geschenke. Wir müssen rausschreien, rausrufen, warum wir Advent feiern, warum wir Weihnachten feiern, weil wir uns vorbereiten auf Gottes Wiederkommen in diese Welt. Wie hieß es vorhin so schön in Wikipedia? Auf das erneute Wiederkommen, auf die zweite Wiederkunft Jesu Christi, auf die wir alle warten. Ich finde, einfacher als in dieser Zeit im Advent wird es uns nicht gemacht, Zeugnis zu geben und Zeugnis zu sein. Alle Menschen sind offen dafür. Alle freuen sich über die tollen Lichter. Was war das gestern? Anleuchtfest bei der Emder Zeitung. Ja? Alle freuen sich darauf, dass etwas Wunderschönes geschieht. Wir wissen, was geschieht. Jesus Christus kommt wieder. Und das dürfen wir laut sagen und bekennen. Amen.